Tja, wie kann Leben gelingen, fragen wir da. Wie kann Leben gelingen? Jedenfalls nicht ohne Papierkorb. Der spielt in dieser Szene eine bedeutende Rolle. Ich weiß nicht, welche Rolle er in Ihrem Leben spielt. Manche Leute können gut wegwerfen. Andere, die drehen alles dreimal rum, viermal rum, fünfmal rum und bewahren es dann auf. Wegwerfen ist ganz schlimm. Also ohne Papierkorb kommt man nicht aus. Ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass selbst mein Computer einen Papierkorb hat. Tja, damit man sich da auch bei der ganzen Hightech richtig dran gewöhnt, gibt es ja jetzt auf dem Bildschirm des Computers auch die richtigen Bildchen. Da steht dann Papierkorb und da lässt man dann alles drin verschwinden, was man jetzt nicht mehr braucht. Manches kann man auch wieder rausholen, das ist bei Papierkörben dann so, aber schließlich ist es endgültig weg. Nur die Kernfrage ist eigentlich, was gehört rein und was nicht? Nun betrifft das nicht nur die Sachen in unserer Welt, es betrifft auch Gedanken, Werte wurden da reingeschmissen, da der Fußball, das Familienbild, die Bibel, alles flog da rein und alles anderes hat man behalten oder gewonnen dadurch. Man muss manches entsorgen, um anderes zu gewinnen. Aber die Kernfrage ist halt eben immer was. Nun ist unsere Zeit wahrscheinlich durch nicht so sehr gekennzeichnet wie durch wachsende Wahlmöglichkeiten. Also nehmen Sie die Beispiele Supermärkte und Kaufhäuser, Quellen über sind prallvoll mit Angeboten und man kann wählen. Wie viele Autos gibt es und jede einzelne Automarke hat Tausende von Modellkombinationen, die man sich dann zusammenstellen kann. Das soll einer noch wählen. Fernsehprogramme gibt es unendlich und Internet und Reisemöglichkeiten, nachdem die Grenzen jetzt so offen sind, wenn man nur ein bisschen Geld hat natürlich. Im Jahre 1700 gab es etwa 200 verschiedene Berufe. Heute gibt es 30.000 verschiedene Berufe. Es tröstet zwar jemand, der keinen Job bekommen hat, nicht, dass es 30.000 Möglichkeiten gibt und er hat nicht einen einzigen davon abbekommen. Aber immerhin, das ist unsere Zeit. 30.000 Berufsmöglichkeiten. Verschiedene Sparten. Letzte Woche ging durch die Zeitung und Fernsehen die Meldung, dass das Schaf Dolly in Schottland, das man geklont hat, jetzt also 5 Schweine als Kollegen gekriegt hat. Ich weiß gar nicht, warum die Schweine nicht auch Namen kriegen. Hat man nirgendwo gelesen. Also Schweine sind Dolly hieß das Schaf und die Schweine sind die Namenlosen. Aber deshalb sollen sie von Bedeutung sein, für, dass man Organe oder Zellen nachzüchten kann, die dann unser Leben verlängern, unsere kranken Organe ersetzen. Es gibt unglaubliche Möglichkeiten heute in der Gentechnik, Leben zu verlängern, zu verbessern, Krankheiten auszumerzen. Eine unglaubliche Fülle. Der Schweizer Professor, Großsoziologe in St. Gallen an der Hochschule, hat unsere Zeit beschrieben mit dem Ausdruck Multioptionsgesellschaft. Und er wollte damit ausdrücken, dass eine wachsende Zahl von Möglichkeiten, von Wahlmöglichkeiten da ist. In Waren und in Reisen und in Tätigkeiten, aber auch in Sinnstiften, Angeboten, Weltanschauungen und Religionen, das ganze Spektrum, eine permanent wachsende Zahl von Wahlmöglichkeiten, die immer mehr Menschen zugänglich sind. Die Gesellschaft geprägt als die Gesellschaft mit den immer mehr werdenden Wahlmöglichkeiten. Er sagt, es sei, als ob unsere Welt heute in einem Mehrfieber lebte, mehr haben wollen. Da gibt es Unterschiede. Andere haben etwas, ich will es haben. Andere tun etwas, ich will es auch haben. Andere wissen etwas, ich will es auch. Wenn ich etwas noch nicht weiß, dann wollen wir es wissen. Ob uns das hilft oder nicht, spielt aber gar keine Rolle. Wir können es auch gar nicht richtig beurteilen. Wir hoffen immer, dass es irgendwie hilft, aber ob es uns hilft, wissen wir gar nicht. Wir müssen es einfach wissen. Professor Groß sagt, dass es gar keinen Maßstab gibt. in diesem Meer haben wollen, es geht einfach weiter. Es kann sich niemand dem entziehen. In dieser Welt, in der, wie hieß es in der Sinne, in der so oft mehr weniger ist. Der bekannte Trendforscher Matthias Horks hat neulich den Satz geschrieben: Wenn alles möglich ist, ist nichts mehr wirklich wichtig. Aber wenn es keine Maßstäbe gibt für wichtig oder weniger wichtig, wonach soll ich entscheiden, was von den vielen Möglichkeiten soll ich denn wählen? Ich bin ja begrenzt, ich kann ja nicht alles zu gleicher Zeit nehmen. Also ich muss Ja sagen und Nein sagen, aber wenn ich Nein sage, wer sagt mir, dass ich nicht gerade das verpasse, was das Entscheidende wäre, um mein Leben zum Leben zu machen? Und da haben wir sowas entwickelt, was ich das Staubsaugerprinzip nenne. So, das ist ein Jugendbildnis von mir. Alles mitnehmen, was man kriegen kann. Das ist die Lebensphilosophie eines Staubsaugers. Und zum Schluss hat man ein erfülltes Leben. Wenn Sie den Inhalt eines Staubsaugerbeutels oder den Inhalt eines Papierkorbs für ein erfülltes Leben. Hab mich auch alles reingefressen in mich. Und zum Schluss wird einem kotzübel. Und das Leben ist vorbei und die Zeit ist vorbei. Und irgendwie hat man den Eindruck, was das? Und man spürt bei der ganzen Wählerei, die wir alle machen müssen, da haben wir gar keine Wahl, dem auszuweichen, muss man seine Preise zahlen. Wir haben das vorhin gesehen. Man gewinnt etwas und zahlt einen Preis dafür. Freunde, Familie, Werte, Bibel, geht in den Papierkorb, wo man gewinnt Ansehen, Besitz, Macht. Unsere Zeit ist heute gekennzeichnet davon, dass alles und das Widersprüchlichste gleichzeitig passiert. Während in manchen Teilen Europas und auch der restlichen Welt viele Menschen da sind, die fast krank werden, weil sie nicht sich entscheiden können vor den vielen Wahlmöglichkeiten, gibt es besonders in der südlichen Welt zahllose Menschen, die nicht das Nötigste zum Leben haben. Krasse Gegensätze zwischen Armut und Überfluss bestimmen diese Welt. Im Überfluss, da wo Menschen gelähmt sind, Ärzte reden inzwischen von Krankheiten, die so sind, dass man sich nicht entscheiden kann. Ich habe so viele Möglichkeiten und habe Angst, ich könnte da irgendwas verpassen. Da habe ich gar keine Kraft mehr, überhaupt noch etwas rauszusuchen und zu sagen, das ist es jetzt. Ich muss Ja sagen und Nein sagen. Manche haben ja Auskommen, aber weil da andere sind, die mehr haben, entwickelt sich dieser Neid. Der Spiegel hat vor einigen Monaten eine Titelgeschichte überschrieben über Deutschland, Neidgesellschaft. Ich muss es haben, es treibt mich vorwärts, ich kann nicht ohne. Kein genug. Es sind immer die Stimmen, die wir in der Theaterszene gehört haben, die verführerisch das Meer anbieten. Und es gibt einen doppelten Druck, unter dem wir alle stehen. Ich muss es alleine machen. Wir leben in einer Zeit in Europa, in dem die Freiheit des Einzelnen unsere große Kostbarkeit geworden ist. Wir genießen das. Niemand von uns möchte zurück. Aber der Preis ist, ich muss auch ganz alleine entscheiden. Und ich muss die Rechnung bezahlen. Und wenn ich falsch gewählt habe und wenn ich mein Leben vertan habe, niemand hilft mir weiter. Ich trage die Verantwortung. Das ist der Druck, der drauf liegt, ich alleine. Und zugleich liegt ein wahnsinniger Zeitdruck drauf. Ich muss alles jetzt haben, in diesen zeitlichen Begrenzungen meines Lebens. Professor Groß, der St. Gallener Soziologe, sagte, in unserer Zeit ist die Weltzeit zusammengeschrumpft auf die Lebenszeit. Der Soziologe sagt, die Menschen haben keine Ewigkeit mehr. Man kann nicht warten, ich muss alles jetzt. Und wenn die Zeit weg ist, dann ist das Leben weg. Das ist ein unerhörter Druck, ein doppelter Druck. Ich alleine Und jetzt, wer soll das bewältigen? So ist die Zeit voller Widersprüche. Wir sind scheinbar und fast am Ziel unserer Träume. Wir können Dinge machen und erleben, von denen unsere Vorfahren ja nicht mal wagten zu träumen. Wir verhalten uns schon fast, als wären wir Gott. Vorgestern las ich einen Artikel in einer Tageszeitung, ernsthaft mit dem Titel: Können wir das ewige Leben schaffen? Da liegt ganz vieles in Reichweite offensichtlich. Wir verhalten uns fast, als wären wir Gott. Wir schaffen Menschen. Und auf der anderen Seite empfinden wir ein Grauen vor den Möglichkeiten. Wenn alles möglich ist, dann muss man ja wohl auch mit dem Schlimmsten rechnen. Wer schützt uns eigentlich davor? Und alles, was möglich ist, wird auch passieren. Ich sehe keinen Grund, ich wüsste kein Beispiel aus der Geschichte, dass etwas, was möglich gewesen ist, irgendwo aus Vernunftgründen oder aus ethischen Gesichtspunkten nicht gemacht worden ist. Dafür gibt es meines Wissens in der bisherigen bekannten Menschheitsgeschichte kein einziges Beispiel. Also wird man damit rechnen müssen, dass das, was möglich ist, auch wirklich geschieht. Und manche denken dabei und sagen, ob das alles hilfreich ist? Wie soll das Leben gelingen? Jetzt fragen Sie mich vielleicht, sagen wir, du malst da ein Szenario, das verdirbt einem den Sonntagabend. Und was willst du denn tun?
Ich will Ihnen sagen, was ich tue. Ich habe heute Abend und an diesen folgenden Abend nur ein einziges vor. Ich will und werde die Bibel aus dem Papierkorb holen. Das ist alles, was ich will. Die Bibel aus dem Papier. Sie werden wahrscheinlich nicht so respektlos mit Ihrer Bibel umgegangen sein, falls Sie eine zu Hause haben. Aber man kann die Bibel auch vornehm auf dem Bücherschrank, im Bücherschrank entsorgen und dort verstauben lassen. Es gibt Menschen in der Welt, denen hat man mit Gewalt die Bibel genommen, hat sie verboten zu lesen, hat verboten, die Bibel zu drucken. Ist noch nicht so lange her in Europa, in bestimmten Teilen. Manche vergessen das schnell. Andere haben sie. X Ausgaben davon. Aber ich sage Ihnen, eine Bibel, die sie nicht öffnen und die sie nicht lesen, hilft ihnen nicht. Diese Bibel ist ein Lebensbuch. Und sie wird ihr Leben revolutionieren, wenn sie sie lesen und tun. Mag sein, dass sie die Bibel langweilt, wenn sie sie nur lesen. Wenn ihre Vorliebe für Krimis ist, dann werden Krimis für sie spannender sein. Ich sage Ihnen, diese Bibel wird in ihrem Leben spannender werden als jeder Krimi. Vorausgesetzt, sie lesen sie nicht nur, sondern sie wenden sie an. Sie ist ein Lebensbuch. Und deshalb möchte ich in diesen Tagen die Bibel aus dem Papierkorb holen. Und oder vom Bücherschrank.
Ich möchte Ihnen heute Abend eine biblische Geschichte vorlesen. Die Bibel sagt uns, Gott ist da. Ja, in dieser Welt der Grenzenlosigkeit, wo alles möglich ist und auch das Gegenteil. Gott ist da, da sagen Sie, wo ist er denn? Die Bibel sagt, dass er in Jesus Mensch geworden ist, in unsere menschlichen Verhältnisse gekommen ist und dass er so zu treffen ist, dass wir ihn kennenlernen können. Ich möchte Ihnen eine Geschichte von Jesus, über Jesus aus der Bibel lesen. Und ich möchte gleich sagen, wenn sie Ihnen befremdend vorkommt, sperrig, dann nehmen Sie das einmal an. Das, was uns vertraut ist, was wir immer schon gedacht haben, was so ganz stromlinienförmig in unseren Gedanken kreist, das kann uns nicht helfen. Wir brauchen etwas Neues.
und was sperrig ist und was uns fremd vorkommt, das kann der Impuls zu einem neuen Weg sein. Wenn Sie das selber nachlesen möchten, und da liegt mir sehr dran, dass Sie nicht einfach das nur hören, was ich sage, sondern dass Sie es auch selber nachprüfen. Und gerade wenn es um den Originalton Bibel geht, sage ich Ihnen auch, wo Sie es finden. Im Neuen Testament, in der Bibel, im Markus-Evangelium, im 14. Kapitel. Die Geschichte mit Jesus war dramatisch losgegangen. Er hatte einen unerhörten Erfolg. Warum? Die Menschen hatten gespürt, dass bei ihm das, was er sagte und was er lebte, deckungsgleich war. Das ist ja kostbar genug und selten genug in dieser Welt. Und sie merkten, dass wenn er sagte, dass das nicht nur eine Meinung oder eine Information war, sondern dass das schaffte, was es sagte, dass es ein heilendes Wort war. Sie spürten, wie Leben zurechtkam, körperlich und in den Beziehungen. Hoffnung neu reinkam. Und deshalb zog Jesus wie ein Magnet die Menschen an. Da waren wirklich Tausende, die auf ihn hörten. Aber dann gab es eine Krise. Er sagte Dinge, die den Menschen nicht passten, weil er keine Kunden suchte, sondern weil er Menschen liebte. Mutete er ihnen immer wieder Sätze zu, die völlig sperrig waren, die völlig quer lagen allen Lebensstilen und Gewohnheiten, die die Menschen hatten. Und dann bröckelte es ab. Es war keine Stimmung mehr für Jesus da. Dann kam die Krise, jene Nacht, die so brutal enden sollte in seiner Schändung, Folterung und Hinrichtung. Es war ein Abend, er sitzt im engsten Freundeskreis zusammen mit seinen Schülern. Sie feiern zusammen, sie essen zusammen das jüdische Pesachmahl. Die Erinnerung an die Herausführung des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Und er redet zu ihnen und sie sind tief betroffen. Und wie er ihnen das Essen austeilt wie ein Hausvater, da redet er davon, dass er sein Leben geben wird, dass es ans Sterben geht. Und sie verstehen das nicht und dann sagen sie, Jesus, und wenn es dazu kommen sollte, wir werden zu dir stehen. Wir werden zu dir stehen. Sie versprechen ihm die Treue. Dann schließen sie diesen Abend und dann gehen sie durch die Stadt Jerusalem raus aus dem Tor durchs Kidrontal an den Ölberg und unten am Hang des Ölbergs, das können Sie in Jerusalem heute noch besuchen, war eine Ölbaumplantage Gethsemane. Und dort geht er hin. Und ich lese Ihnen diesen Text jetzt vor. Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und Jesus sprach zu seinen Schülern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, drei von seinen Schülern, und fing an zu zittern und zu zagen. Angst und Schrecken befallen ihn. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier, wacht. Er ging ein bisschen weiter, er warf sich auf die Erde und betete. Er betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, Abba, mein Vater, heißt das auf Aramäisch, mein Vater. Alles ist dir möglich. Nimm diesen Leidenskelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und dann kam er zurück und fand seine Jünger schlafend und sprach zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wach bleiben? Wacht und betet, dass er nicht in Versuchung fallet, also in der Zerreißprobe. In der Prüfung nicht versagt. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte und kam zurück und fand sie wieder schlafend. Ihre Augen waren voller Schlaf. Sie wussten nicht, was sie antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn, das ist ein Ausdruck, der für den Weltrichter und Weltherren im jüdischen Sprachgebrauch, siehe, der Menschensohn wird ausgeliefert in die Hände der Sünder. Steht auf und lasst uns gehen. Sie werden fragen, was hat das mit unserem Leben zu tun? Was hat das mit dieser Grenzenlosigkeit der Wahlmöglichkeit, mit der Zerrissenheit unseres Lebens, mit der Sehnsucht nach gelingendem Leben zu tun? Diese Geschichte. Ich sage Ihnen erstens, in der Zerreißprobe, in die Jesus kommt, wo alles in seinem Leben in Frage steht, da klammert er sich an Gott als den Vater. Aber das ist eigentlich, wenn man es ins Deutsche übersetzen wird, wörtlich heißt das Papa. Man geniert sich, so etwas in der deutschen Sprache zu sagen. Das klingt einem so plump, vertraulich, so respektlos, so würden wir nicht wagen, Gott anzureden. Aber genau so redet Jesus zu Gott. Abba, lieber Vater. Das heißt, inmitten der Zerrissenheit seiner Existenz. Und es ist so, dass er Todesangst hat. Und dass er sich auf den Boden werft, da war nicht eine feierliche Gebetshaltung, wie das zu sein pflegt, wenn in Gottesdiensten gebetet wird, voller Würde und Andacht. Es heißt hier, er warf sich auf den Boden und schreit zu Gott. Er hat einen festen Punkt inmitten aller Zerrissenheit, einen Rahmen fürs Leben, eine Geborgenheit. Weniger hilft nicht. Und sagen Sie, aber die habe ich nicht. Genau das habe ich nicht. Ihr sagt, Gott ist da. Es geht ja nicht nur darum, ob wir diskutieren, ob es ihn gibt an sich. Wie man diskutieren kann darüber, ob es grüne Männchen auf dem Mars gibt oder sonst wo. Ich habe diese Gewissheit nicht, sagen Sie vielleicht. Ich habe diesen festen Orientierungspunkt nicht. Ich weiß nicht. Ich kann es nicht sagen, lieber Vater, wenn das Leben schier zerrissen wird. Ja, richtig. Das ist unsere menschliche Situation von Natur aus. Die Beziehung zu Gott ist uns verloren gegangen. Wir haben diese Beziehung nicht mehr. Und jetzt müssen wir allein zurechtkommen. Stellen und sagen wir am Beginn des dritten Jahrtausends, wir brauchen keinen Gott, wir spielen selber Gott. Und dann werden wir zerrissen in den Überforderungen des Lebens, todeinsam. Todeinsam. Sehen Sie, und genau darum geht Jesus diesen schrecklichen Weg nach Gethsemane. In diese Todesangst, in diesen Kampf. Er macht eine schlechte Figur, finden Sie nicht? Ah, wir wollen ja immer Vorbilder haben, die so souverän alles managen. Die immer alles im Griff haben, aber es scheint, Jesus hat überhaupt nichts mehr im Griff. Er bittet seine Freunde, wach zu bleiben, ihn zu unterstützen, aber die pennen ein, die sind so überfordert von der Situation, dass sie ihn nicht stützen können. Und dann schreit er in seiner Not um Hilfe. Überhaupt gar keine gute Form. Er geht in diese letzte Verlassenheit, das ist die Hölle. Genau weil wir ein Grundproblem haben, das darin besteht, dass wir keinen festen Halt mehr haben in Gott, dass diese Beziehung kaputt gegangen ist. Und dann schreit Gebet, aber alle Dinge sind möglich bei dir. Gott ist doch allmächtig, nicht? Und wenn Gott doch allmächtig ist, dann muss er doch Möglichkeiten haben. Haben Sie das nicht auch gesagt? Wenn Gott doch Gott wäre, wenn er da wäre und wenn er allmächtig ist, wie ihr doch immer sagt, dann muss er doch verhindern können, dass diese Bestialitäten und Brutalitäten passieren, dass man kleine Kinder vergewaltigt und verhungern lässt. Und Gott schweigt. Vater, sagt er, alle Dinge sind möglich bei dir. Lass diesen Leidenskelch an mir vorbeigehen. Gott muss doch, wenn er allmächtig ist, viele Wege haben. Er muss doch alles können, sonst wäre er doch nicht Gott, oder? Und in dieser Nacht von Gethsemane lernen wir, dass Gott nur einen Weg sieht. In seiner Liebe, mit der er uns nicht laufen lassen will, sie und mich nicht vor die Hunde gehen lassen will, in seiner Liebe hat Gott nur einen einzigen Weg zur Rettung. Er geht selber in dieses Leben, in alles, was uns kaputt macht, zieht sich das an, wird ganz und gar Mensch und geht bis hinein in die Brutalität. Er wird verspottet. Er geht den Weg bis zum Kreuz, wo er geschändet wird, nackt dort hängt, gequält und doch so Gottes Schlüsselfigur. Das ist die Hölle. Das ist der Platz der Zerrissenheit, der Trennung des Menschen von Gott, der totalen Isolierung des Menschen. Gut, in Zeiten, in denen wir erfolgreich sind, in denen wir uns stark fühlen, da empfinden wir das als Pläsierchen. Das ist Fun. Wir sind die Kings. Wir sind die Chefs im Ring. Wir haben uns und alles, was es gibt, voll im Griff. Und jeder kommt an die Punkte der Zerrissenheit, wo er merkt, dass er das Maul zu voll genommen hat, dass ihm der Atem ausgeht, dass die Beziehungen zerbrechen, dass er es nicht mehr heilen kann, dass das Leben zwischen den Händen zerrinnt und keine Wahlmöglichkeiten mehr da sind. Und weil Gott nicht will, dass wir vor die Hunde gehen, und weil Gott nicht will, dass sie vor die Hunde gehen, deshalb geht er selbst in Jesus diesen Weg an diesen letzten schrecklichen Platz und stirbt für uns, damit er uns wieder zusammenbringt, damit wir zu Gott Vater sagen können, lieber Vater, aber voller Vertrauen uns festmachen können in unserem Leben. Dieses Kreuz, an dem Jesus stirbt, ist der Beweis der Liebe Gottes. Und so wird das Kreuz zu einem Orientierungskreuz für unser Leben. Ich möchte Ihnen in diesen Tagen dieses Kreuz vor Augen führen. Ein Kreuz voller Licht. Am Schluss dieses Abends möchte ich Sie einladen. Ich möchte Sie einladen, eine Antwort zu geben auf die ausgestreckte Hand der Liebe Gottes. Ja, dieses Kreuz, das Sie hier sehen, ist wie ein Kreuz voller Licht. Gottes Liebe ist wie Licht. Wir können uns daran orientieren. Ich darf darauf schauen und darf wissen, ich bin geliebt. Gott sagt ja. Er hat mich nicht aus dem Blick verloren. Ich bin ihm nicht egal. 6 Milliarden Menschen auf der Erde. Hunderte von Millionen in Europa. 4.500 in unserer Halle hier in Bremen. Und keiner geht in der Menge unter. Niemand. Gott hat sie nicht aus dem Blick verloren. Das geht über unser menschliches Begreifen. Wie soll ich das verstehen? In Jesus hat er bewiesen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit alle, die dem vertrauen, nicht verloren gehen, nicht Verlierer sind in diesem Leben, sondern Leben haben, Leben, das wirklich hält, das zählt, das ewiges Leben ist. Ich würde mich freuen, wenn heute Abend viele Menschen hier sind, die sagen, danach habe ich mich gesehnt, dass ich diesen Halt finde. Ich werde Ihnen am Schluss dieses Abends eine Gelegenheit bieten. Ich sage es Ihnen jetzt, damit Sie darüber nachdenken können. Ich werde Sie einladen, aufzustehen von Ihren Plätzen und hier nach vorne zu kommen. Hier vorne, wo wir den Treffpunkt ausmachen, dieses Lichtkreuz, das die Liebe des gegenwärtigen Gottes symbolisiert. Sie sagen, da möchte ich hinkommen. Ich möchte eine Antwort geben auf Gottes Liebe und ich möchte mit Ihnen ein Gebet sprechen. Ich biete es Ihnen an. Satz für Satz möchte ich es Ihnen vorsprechen. Und wenn Sie wollen, können Sie dieses Gebet als Ihr persönliches, ehrliches Gebet nachsprechen, als Ihre Antwort, als eine erste Antwort, vielleicht eine vorsichtige, zögernde Antwort an den Gott, der seine Liebe in Jesus ihnen bewiesen hat. Bedenken Sie das. Die Liebe Gottes ist voller Sehnsucht nach Ihnen. Sie sind ihm wichtig. Er möchte nicht, dass Sie verloren gehen, Ihr Leben vertun, in Zeit und Ewigkeit vor die Hunde gehen. Aber Sie sagen vielleicht, ich möchte das rausfinden, ob es stimmt. Das Angebot, kann ich rausfinden, ob es stimmt? Wir haben ja auf unsere Einladung diesen Satz geschrieben, Gott ist da. Aber Sie haben es hoffentlich nicht überlesen, dass da drunter steht, die Einladung, rausfinden, ob es stimmt. Das ist nicht, das muss man nicht einfach schlucken. Ich bitte Sie nicht darum, einfach mit dem Kopf zu nicken und so zu tun, als ob und dem zuzustimmen. Das hilft ja weder Ihnen, noch hilft das mir. Sondern es geht wirklich darum, können wir rausfinden, ob das stimmt, dass Gott uns nah ist und uns so zuwendet. Und Gebet, das heißt das Gespräch mit Gott, dass ich ihn anreden darf, ist eigentlich die wichtigste Möglichkeit, Kontakt zu machen. So am Ende des letzten Jahres, ich habe mich riesig gefreut, hat ja Sir Cliff Richard, nochmal so richtig, dieser wunderbare Popstar von 60 Jahren, der die Jahrzehnte zu überdauern scheint mit seiner Popularität, der hat noch so mal richtig die Öffentlichkeit und die Medien aufgemischt, indem er gesagt hat, was mache ich mit 60, kann man sich sowas leisten, unabhängig von allem, was die Leute so von einem erwarten, hat gesagt, jetzt mache ich ein Millennium Prayer, ein Millenniumsgebet des Vater Unser. Und hat es auf eine sehr vertraute, Sie haben das ja sicher mitbekommen, altbekannte Melodie, hat er das einfach gesungen. Sein eigener Mund wollte es nicht publizieren, hat es sich einen neuen gesucht, die Medien haben es boykottiert, die Leute haben es zu Tausenden und Millionen gekauft und hat gesagt, wir stehen am Beginn des dritten Jahrtausends, wir stehen in einer Entscheidungszeit für jedes einzelne Leben, aber auch für Europa und für unsere Welt. Und das Einzige, was uns wirklich hilft, dass in unseren Mund noch einmal Worte gelegt werden, die zum Leben führen. Und dann hat er das gesagt. Er sagt, dieses Gebet, das Jesus uns vorgebetet hat, nicht damit wir es nachplappern, sondern dass wir es bewusst, ehrlich als ein persönliches Gebet nachsprechen. Es hat mich so angerührt, als Eddie Gaunt vorhin das Vaterunser gesungen hat. Ja, genau. Das sind die kostbaren Worte. Jesus betet uns die Sätze vor, die wir nachsprechen dürfen. Unser Vater im Himmel. Ach, wenn ich das beten kann, dann darf ich wissen, dass mein kleines, begrenztes Leben geborgen ist in den liebevollen Absichten des Vaters, des Schöpfers. Ich brauche plötzlich keine panische Angst mehr zu haben. Ich könnte mein Leben verpassen und ich hätte schon so viele Träume sind schon geplatzt und ich müsste eigentlich doch jetzt noch dies und jenes müsste ich noch haben, aber ich darf wissen, ich habe ein begrenztes, bruchstückhaftes Leben und das will ich mit ganzer Freude und Gelassenheit und Konzentration leben. Und ich weiß, dass ich aufgehoben bin in Gottes Ewigkeit.
und dass er dem Bruchstückhaften meines Lebens jetzt einen ewigen Wert gibt. Wenn ich die Augen in dieser Welt schließen werde, darf ich in der Gemeinschaft mit dem auferstandenen Jesus Gottes Welt sehen. Wenn ich zu ihm gehöre, wenn ich durch Jesus mit dem ewigen Gott als meinem Vater verbunden bin. Wir sind von Natur aus getrennt von Gott. Wir wollen selber die Götter sein, wollen die Chefs im eigenen Leben sein. Und wenn wir es sind und wenn wir es bleiben wollen und wenn wir diese neue Verbindung nicht gewinnen können, nicht geschenkt bekommen, dann werden wir in Ewigkeit getrennt sein von Gott. Dann sagen Sie aber, ich kann das nicht beten. Ich kriege das noch nicht, das ist eine Phrase, das kann ich nachplappern, aber das ist nicht mein Leben, das ist nicht mein Herz, wenn ich jetzt bete, unser Vater im Himmel. Ja, darum lehrt Jesus uns auch diesen Satz, den Eddie Gaunt uns so unterstrichen hat heute Abend. Vergib uns unsere Schuld. Ich bitte Gott, nimm weg, was mein Leben kaputt macht und was mich von dir trennt. Nimm das weg, das Trennende, die Sünde. Sie schmunzeln? Na, hier in Bremen kann ich gut von der Sünde reden. Ich habe das ganze letzte Jahr jeden Tag den Weserkurier, das ist die große Tageszeitung hier in dieser Stadt, gelesen, um etwas vertraut zu werden mit dieser wunderschönen. Da fand ich diesen Artikel. Sünder werden gezielt angesprochen. Stand vor einigen Monaten im Weserkurier. Und ich dachte, meine Güte, was ist denn hier in Bremen los? Ist ja hochinteressant. Las ich weiter, stand da drunter, dass es in Bremen Abfallberater gibt. Und da gab es einen neuen Abfallberater und der hat in den gelben Säcken der Bremer Pampers entdeckt. Also man tut doch keine Pampers in die gelben Säcke. Und nun schrieb er und sagte er, und das stand in jenem Artikel, dass er die Müllsünder gezielt, und wörtliches Zitat, gezielt ansprechen, anschreiben und aufklären und hoffentlich eines Besseren belehren will. Nun, ich las meinen Weserkurier und dachte, wenn das in Bremen so ist, da brauchst du ja kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Hier ist eine Stadt endlich, die möchte gezielt angesprochen werden auf ihre Sünden. Auf den ganzen Müll, der uns von Gott trennt. Denn ob sie diesen Ausdruck passend finden oder nicht, in ihrer Stadt wird er in der Tageszeitung, also im Alltagsleben, ja gebraucht. Also brauche ich mich ja auch nicht zu genieren, ihn zu gebrauchen. Das ist der Schrott, das ist der Dreck, der unser Leben vergiftet und versaut. Das ist es, was die Bibel Sünde nennt. Das, was uns so isoliert, dass wir schließlich daran sterben. Unsere Lüge, unsere Habgier, unsere blasierte Selbstgerechtigkeit, unsere Besserwisserei, dass wir meinen, wir können ohne Gott leben. Unser Diebstahl, unser Ehebruch, unser Betrug, unsere Unbarmherzigkeit, die Eiszeit der Herzen. Das, was uns kaputt macht und von Gott trennt. Ja, ich nehme mir heute, obwohl es der erste Abend ist, die Frechheit und möchte Sie mal wie der Weserkurier gezielt auf Ihre Sünden ansprechen. Ich tue das deshalb, weil wenn die Trennung nicht wegkommt zwischen Gott und uns, dann werden sie keinen Kontakt erfahren, keine Gemeinschaft mit Gott als dem Vater. Und darum geht's. In dem Augenblick, wenn sie kommen und sagen, Vater, ich komme, vergib mir meine Schuld. Und sie dürfen kommen, weil Gott die Arme ausbreitet. Jesus ist gekreuzigt worden für uns. Das sind Gottes ausgebreitete Arme. Am Kreuz. Und in diese Arme dürfen sie laufen, sagen, hier bin ich. Ja, vergib mir, was mich trennt von dir und von anderen Menschen. Vergib mir meine Schuld. Dann dürfen sie weiter beten. Unser Vater im Himmel. Noch einen Satz will ich daraus nehmen. Jesus uns auf die Lippen legt, er sagt, bete so. Dein Wille geschehe, wie im Himmel. so auf der Erde. Das heißt, so vollkommen, wie Gottes Wille passiert in Gottes unsichtbarer Wirklichkeit, so bitte ich, soll dieser Wille geschehen in meinem Alltag. Dein Wille geschehe. Herr, ich glaube dir, dass du mit deinen Wegweisungen, mit deinen Geboten, die ich in der Bibel lese, dass du mein Glück willst, dass du willst, dass mein Leben gelingt. Und deshalb hilf mir, dass ich es tun kann. Und ich glaube dir, dass du den Überblick hast. Und wenn du sagst, tu das nicht, dass das aus Liebe geschieht, weil ich mein Leben zerstöre und das Leben von anderen zerstöre, wenn ich es meine, besser zu wissen. Dein Wille soll geschehen. Beten Sie das, sagen Sie das. Und dann lesen Sie die Bibel, diese Landkarte fürs Leben, die Gott uns gnädigerweise in die Hände gibt, damit wir wissen können, wo es hingeht. So ist es. Jesus legt uns das Gebet in den Mund. Unser Vater im Himmel, vergib uns unsere Schuld. Dein Wille geschehe. Das war jetzt ein Blick nach vorne, wie es laufen könnte, wie es werden kann mit ihrem Leben. Jetzt möchte ich zurückkommen auf den Treffpunkt. Denken Sie an das Kreuz aus Licht. Wir werden es jetzt noch einmal sehen. Es soll vor unseren Augen stehen in dieser Veranstaltung. Weil ich glaube, wir brauchen ein solches augenfälliges Zeichen für die Liebe Gottes. Und ich bitte Sie jetzt, wenn Sie diese Einladung gehört haben, wenn Sie Ihr Herz angerührt hat, wenn Sie gespürt haben, dass Gott zu Ihnen spricht, in dem, was Sie in den Liedern heute Abend gehört haben, in den Szenen, die Sie gesehen haben, in dem, was ich Ihnen gesagt habe, dann bitte ich Sie sehr, geben Sie Gott eine Antwort. Und tun Sie es dadurch, dass Sie ein Anfangsgebet sprechen. Und ich möchte Sie einladen, aufzustehen von Ihren Plätzen und einfach hier nach vorne zu kommen. Wir haben hier vorne einen Raum gelassen. Kommen Sie still hier vorne hin. Wir hoffen, dass viele diese Einladung annehmen. Nicht nur hier in dieser Halle, sondern auch an all den Übertragungsorten. Sie sind nicht Zuschauer, sie sind nicht draußen. Jesus hat sie gemeint. Die Liebe gilt ihnen. Hier vorne sehen Sie dieses Lichtkreuz. Und das soll der Treffpunkt sein. Weil die Liebe Gottes am Kreuz, das ist, wie Licht es auf unser Leben fällt. Ja, Sie werden merken, das Licht entlarvt unser Leben. Das ist vielleicht schmerzhaft. Sie spüren, da sind so manche Dinge in meinem Leben, die sind einfach nicht in Ordnung. Sie müssen sich nicht genieren vor Gott. Kommen Sie, Herr, ich bringe dir das. Ich bitte dich um Vergebung. Ich weiß, dass mich das trennt von dir. Und weil ich das weiß und weil ich eine solche Sehnsucht nach dir habe, komme ich und bitte um Vergebung. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Leben. So soll das Gebet sein. Ich bekenne dir meine Sünde und ich bitte dich um Vergebung. Satz für Satz möchte ich es Ihnen vorsprechen, dieses Gebet. Und werde nach jedem Satz eine Stille haben, eine Pause machen und Sie bitten, es laut als Ihr persönliches Gebet nachzubeten. Zu sagen, mein Leben soll von jetzt an dir gehören, du sollst der Herr sein. Dein Wille soll geschehen. Ich möchte danach suchen und danach fragen. Ich möchte es lernen, deinen Willen zu tun. Das fängt ja dann an. Das hat man ja nicht mit einem Mal. Aber Sie dürfen mit einem Mal das Geschenk haben, dass Ihnen Ihre Sünde, das Trennende weggenommen ist, vergeben ist und Sie zu Gott Vater sagen dürfen, wegen Jesus. Das dürfen Sie mit einem Mal erfahren. Und weil Gott sie so anrühren wird, werden sie rausfinden, dass er lebt. Nein, ich kann ihnen diese Gewissheit nicht geben. Gott selber muss sie anrühren. Aber nur deshalb reden wir von ihm, weil er lebt. und weil er versprochen hat, zu uns zu reden. Jesus hat gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch aufgetan. Und jetzt sehnt er sich danach, dass sie Antwort geben. Wir sagen vielleicht gerne, aber warum das so äußerlich? Ach, wissen Sie, erstmal bewegt mich sehr, dass Jesus in aller Öffentlichkeit seine Liebe bewiesen hat, als er dort nackt ans Kreuz geschlagen wurde und verspottet wurde. In aller Öffentlichkeit hat er sich schänden lassen, um uns zu beweisen, so wichtig bist du mir, so wichtig. Und dann gibt es eine Erfahrung, dass alles, was heimlich in unserem Leben bleibt, gute Vorsätze, kommt jetzt wie ein schönes Gefühl und wenige Stunden später ist alles weggeblasen, als wäre nie da gewesen. Nur was sich äußert, nur wenn es aus den Gedanken, aus den Gefühlen des Herzens in unseren Körper geht, in Schritte, nur dann ist eine Chance da, dass daraus ein Weg wird. Und dass ich Gemeinschaft mit anderen finde. Und dass ich mit anderen sprechen kann, dass sie mir helfen. Und dass ich jetzt anfange, den neuen Weg zu gehen. In der Gemeinschaft mit Gott, im Gespräch mit ihm, Schritt für Schritt das lernen. Und heute Abend könnte der Anfang sein. Ich bitte Sie herzlich, kommen Sie. Haben Sie keine Sorge, wir sind eine große Halle, wir haben Zeit, wir haben Ruhe. Und wenn Sie von den Rängen runterkommen, dann ist es leider so, dann gehen Sie die Treppen runter ins Treppenhaus. Es werden dort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen, die Ihnen den Weg zeigen. Keine Sorge, Sie verlieren sich nicht in diesem Haus. Ich bitte auch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit nach vorne kommen, die Ihnen dann auch später zum Gespräch zur Verfügung stehen. Und noch einmal sage ich, Ihnen an den vielen Orten, die mit dabei sind, jetzt in ganz Europa. Es gilt Ihnen auch. Jesus sieht sie, erreicht sie, liebt sie, sehnt sich nach ihnen. Er möchte Kontakt machen. Der Chor wird ein einladendes Lied singen, ein Gebet. Wir werden Ihnen den Text zeigen, auch damit Sie ihn mitlesen können. Ein Gebet: Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Das ist das Kostbarste, dass ich mich nicht erst ändern muss, dass er nicht Bedingungen stellt. Ich darf so kommen, wie ich bin. Hören Sie dieses Gebet, das der Chor jetzt singt, und lassen Sie sich da mit hineinnehmen und einladen. Ob Sie alt sind oder ob Sie jung sind. Manche von Ihnen haben sich mit dem, was ich heute Abend gesagt habe, vielleicht schon jahrelang beschäftigt. Aber es ist nie eine wirkliche Verbindung zu Gott zustande gekommen. Es sind alles nur Gedanken geblieben. Aber Sie haben nie diesen Kontakt gehabt. Dann kommen Sie doch heute und sagen Sie, Vater, ich möchte wirklich leben mit dir. Sie haben das vielleicht zum ersten Mal heute gehört. Und die Informationen waren Ihnen neu. Ach, Sie dürfen den Kontakt heute machen, so frisch wie es ist. Die Liebe Gottes hat längst sich nach Ihnen gesehnt. Deshalb kommen Sie und geben Sie ihm Antwort. Stehen Sie jetzt auf, wo Sie sind. Und kommen Sie nach vorne. Hier vorne ist unser Treffpunkt. Wir stehen zusammen. Sie kommen nicht zu mir, nicht zu einer Bühne. Wir haben einen Treffpunkt am Kreuz des Jesus Christus, in seinem Licht der Liebe und der Wahrheit, wo unser Leben neu beginnen kann. Und an den Übertragungsorten werden Ihnen die Verantwortlichen jetzt sagen, wohin Sie kommen können, wenn Sie der Einladung folgen möchten. Komm.
Wir haben unser Kreuz auch beleuchtet, sein Lichtkreuz angemacht, für diejenigen, die den Wunsch haben, auch persönlich zu antworten. Möchten wir auch diese Einladung hier aussprechen, dass sie einfach hierher nach vorne kommen können. Es werden auch hier einige Mitarbeiter da sein und sie erwarten, um mit ihnen zu sprechen.
Schon seit langer Zeit für mich das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Öffnen Sie Ihr Leben dafür. Es ist mir so leid, dass die Wege so weit sind in dieser Halle und dass Sie. Aber wissen Sie, unser Leben ist kostbar und die Augenblicke, die wir haben, sind wichtig. Und deshalb bitte ich Sie, nehmen Sie diese Gelegenheit wahr, Gott von Herzen eine ehrliche Antwort zu geben und zu sagen, Herr, ich bin für dich da. Vielleicht sind Jahre darüber hingegangen und Dinge in ihrem Leben sind verkrustet und hart geworden und die haben gedacht, es ist Gras darüber gewachsen und sie brennen nun in ihrem Gewissen. Und sie haben Angst davor, vor anderen Menschen noch einmal ehrlich zu werden, weil sie meinen, sie könnten das sich selbst und ihrem Ansehen nicht antun. Nehmen Sie sich selbst so wichtig, wie Gott sie wichtig nimmt. Sie sind ihm kostbar. Sie müssen ihr Leben nicht verschleudern als Ramschware des Prestiges, Rücksicht nehmen auf das, was die Leute über sie sagen. Sie sind Gott wichtig. Das hat er am Kreuz bewiesen. Deshalb bitte ich Sie, kommen Sie. Ich bitte den Chor, dass er die erste Strophe dieses Liedes noch einmal singt. Und nehmen Sie die Gelegenheit wahr und kommen Sie dazu. Rücken Sie ein bisschen nach vorne des Platzes, dass die gekommen sind, sind viele gekommen, auch herkommen können. Ich sage es Ihnen noch einmal an den Orten. Ach wie, ich möchte Ihnen das deutlich machen, dass diese innere Distanz überbrückt ist, dass es persönlich zugeht. Nein, nein, das sind nicht die technischen Dinge, die uns zusammenbringen. Es ist Gottes Heiliger Geist und die Leidenschaft der Liebe Gottes, die uns persönlich miteinander verbindet. über die räumlichen Trennungen hinweg, über die sprachlichen Grenzen bis nach Kroatien, bis nach Tschechien, nach Polen, nach Frankreich, in die Schweiz, nach Österreich, nach Belgien, nach Luxemburg, nach Ungarn, nach Slowakien. Kommen Sie.
Ich lade uns ein, dass wir aufstehen und dieses Lied mitsingen, was der Chor auch singt.
Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann, was mich besser macht.
Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Und die, die kommen sollen, noch dazu kommen jetzt. Jetzt möchte ich Ihnen dieses Antwort- und Anfangsgebet Satz für Satz vorsprechen. Und ich bitte Sie, dass Sie jeden Satz aufnehmen und laut als Ihr persönliches Gebet mitsprechen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Leben. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Ich möchte es lernen, deinen Willen zu tun. Ich danke dir, dass du mich als dein Eigentum annimmst. Amen. Ich möchte Ihnen ein Wort von Gott zusprechen, als ein ganz persönliches Wort. Gott spricht, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das gilt Ihnen jetzt. Es ist der Anfang eines Weges. Dieses Gespräch. Und ich bitte Sie, dass dieses Gespräch mit Gott nicht abbricht im Beten. Fangen Sie an, die Bibel zu lesen. Wir möchten Ihnen Hilfestellung dabei geben. Sie brauchen Kontakt mit anderen Christen, die auch den Weg in der Nachfolge von Jesus gehen, im Kontakt mit ihm, in der Gemeinschaft mit Gott. Ich bitte Sie, dass Sie deshalb noch einen Augenblick gleich Zeit haben, um vielleicht ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter zu führen, auch an den Orten. Wir schließen jetzt hier diese Versammlung. Ich wünschte, Sie kommen morgen Abend alle wieder und bringen Gäste mit, Freunde, Verwandte, Kolleginnen und Kollegen. Wir schaffen hier Raum. Bringen Sie sie mit, dass wir in dieser Woche intensiv über die Kostbarkeit unseres Lebens nachdenken. Es gibt so viele Menschen, die brauchen das, ein neues Gefühl dafür, dass sie wichtig sind, wertvoll sind, dass Gott sie nicht aus dem Blick verloren hat. Sagen Sie es weiter, besonders denen, die Ihnen sagen, ach, das interessiert mich nicht, mit dem Christentum bin ich fertig. Die sind uns besonders herzlich willkommen. Morgen Abend zu einem wichtigen Thema. Das Elend, so grenzenlos ist. Abstumpfen oder abhelfen. Ich möchte Ihnen an den Übertragungsorten ein besonderes Auf Wiedersehen jetzt sagen und Gott behüt Sie. Und die Verantwortlichen werden dort Ihnen sagen, wie es jetzt dort weitergeht und Sie verabschieden oder was heute Abend noch im Programm sein wird. Und hier in Bremen wird Pastor Bernd Birnbaum jetzt das Schlusswort sagen. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen Abend dann wieder.